Herzlich willkommen zurück. Und dann wollen wir starten in die letzte Runde, die so ist jedenfalls mein Plan, nicht ganz so lang dauert, ein bisschen überschaubarer ist und wir noch Zeit haben zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass das ein Versprechen ist, das uns allen gilt, die wir zu dir gehören. Dass wir schon jetzt ewiges Leben haben dürfen. Dass wir nicht nur auf etwas Nebulöses warten, was uns noch unbekannt ist, sondern dass wir mehr und mehr entdecken und sehen dürfen, was du für uns bereithältst. Und wir freuen uns darauf. Wir danken dir von Herzen, dass wir solch eine unglaubliche Perspektive haben für unser Leben, für das, was noch kommt, für das, was du uns schenken möchtest. Und wir danken dir auch, dass es für uns eine ganz tiefe Gewissheit geworden ist, dass es nicht unter einem Vielleicht steht, sondern in einer ganz großen Klarheit, weil du es uns zugesagt hast. Und genauso dürfen wir es all denen sagen, die mit dir leben wollen, die zu dir kommen, die mit dir ihren Anfang machen, ob sie beeindruckende Gestalten oder ganz schwache Naturen sind. Dein Blut am Kreuz hat das Entscheidende für uns erwirkt. Und für diese Gewissheit danken wir dir von ganzem Herzen. Lass uns das jetzt auch noch einmal sehen, was du für uns getan hast und wie radikal deine Hingabe für uns war und ist und auch für andere erkennbar und verstehbar wird. So segne uns auch jetzt noch einmal in dieser Stunde, leite uns im Reden und im Hören. Amen. Ja, ich will noch einmal etwas anknüpfen von dem, was wir in der letzten Einheit nicht mehr geschafft haben und werde ein paar andere Dinge überspringen. Ich muss dazu sagen, ich habe hier zwei Listen und das wird manche vielleicht entlasten. Die eine Liste, das ist die, wer diese eine ganze Reihe von Unterlagen haben möchte. Das sind so um die 200 Seiten, die kann man zusammenfassen und ausdrucken oder auch auf dem Bildschirm anschauen. Alles, was wir gesehen haben, ist dann auch da drin als PDF-Datei für die eigene Verwendung. Wer das haben möchte, da lege ich diese Liste dahin, kann sich jeder eintragen. Eine zweite Liste, nämlich wer in der Seelsorge gerne dabei wäre. Und da möchte ich schon gerne sagen, wer da eine Berufung für sich sieht, wer da eine Aufgabe sieht und sagt, das ist meins und das möchte ich gerne. Und dann dürft ihr euch gerne da eintragen. Und dann machen wir einen Plan, wer wann wie kann. Da kommt noch einmal eine Abfrage, dann in den nächsten Tagen. So, ich schätze mal eine Woche vorher, weil sonst die Planbarkeit ein bisschen schwieriger wird. Aber dass wir dann an jedem Abend ausreichend unsere 7, 8 Personen haben. Es kommen ja noch viele dazu, die jetzt nicht da sind, die schon 2, 3 Mal auch in der Seelsorge im Seminar waren und in den letzten Jahren auch dabei gewesen sind. Die sind automatisch wieder mit dabei, wenn sie zeitlich können. Ich lege es mal hier auf die erste Reihe und da kann dann jeder sich so eintragen, wie es für ihn passt. Also hier die PDF-Datei, da die mitarbeiten möchten. Inhaltliche Fragen der Seelsorge. Vieles haben wir schon gesehen. Mir hilft es immer, wenn ich Modelle habe. Modelle sind immer sehr eingänglich und man kann mit ihnen relativ gut arbeiten, wenn sie auch an der Bibel orientiert sind. Also nicht irgendwelche sonderbaren Modelle, komische Vorgänge und Prozesse, sondern so wie ich meine, sehr einfache Modelle, die insgesamt auch akzeptiert sind. Manches habe ich übernommen, manches habe ich mir selber so zusammengestellt im Laufe der Jahre, weil es mir hilft und ich damit relativ gut arbeiten kann. Und natürlich in der Jesuswoche geht es zu einem großen Teil wahrscheinlich um Schuld und Vergebung. Meine eigene Schuld oder auch die Schuld von anderen oder ein Mix von beidem. Und wenn wir von Schuld reden, von Sünde reden, dann meinen wir nicht nur dieses bewusste Handeln gegen den Willen Gottes, wo wir also ganz bewusst irgendwie unser Leben ausgelebt haben mit allen möglichen Seiten, sondern bei Sünde ist mir immer wichtig, dass es nicht nur dieses bewusste, unmoralische oder ungesetzliche Verhalten ist, sondern dass auch all die Prägungen, die wir haben, ich nenne das gern das Unheil, meines Lebens, weil ich ja nicht isoliert lebe und weil ich immer auch mit dem zu tun habe, wie ich von meinen Eltern, von meiner Umgebung, von meinen, also nicht nur meine Eltern, weil ich sagen kann, meine Eltern sind an allem schuld, weil die so waren, wie sie sind, darum kriegen die jetzt das ganze Problem zugeschoben, sondern auch meine Eltern hatten Eltern und deren Eltern hatten auch Eltern. Und ich betone das deswegen auch ganz frei so, weil es das Prinzip von Paulus ist. Römer 7, eigentlich müsste ich sagen von Römer 4, 5 an bis Römer 7, beschreibt er das sehr, sehr prägnant, wie das Unheil, er nennt es auch Sünde, aber er meint viel mehr als diesen moralischen Begriff Sünde, er meint tatsächlich das Unheil, das mit Adam begonnen hat, sich von Generation zu Generation sukzessive fortpflanzt, fortsetzt. Es verändert sich über die Generationen, aber das Problem, dass wir Sünder sind, dass wir Unheil in uns tragen, geben wir an die Kinder weiter und wir haben es von unseren Eltern und deren Eltern übernommen, bis ins dritte und vierte Glied, heißt es im zweiten Buch Mose 34. Dementsprechend versuche ich mit diesen Modellen das auch sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass es für die meisten auch relativ leicht dann ist, die eigenen Persönlichkeitsstrukturen zu erkennen und zu sagen, da ist mein Problem, da ist meine Schwäche, mein Versagen, meine Bindung. Denn es geht ja in der Bibel häufig um Bindungen, die wir in uns tragen. Verharmlosen könnten wir sagen, Gewohnheiten, blöde Angewohnheit, sagen wir manchmal, und sagen zugleich, ich kann es aber nicht lassen, es ist einfach tief drin. Das sind Bindungen und manche Bindungen sind sehr, sehr stark und manche sind eher relativ leicht, aber sie prägen unser Verhalten, unsere Reaktionen, unser Empfinden, unsere Blockaden, unsere Ängste, ganz viele Dinge, die davon betroffen sind. Und ich fange einmal an, noch einmal mit dem Problem der Schuld und der Frage, wie weit reicht die Gnade, wie weit reicht Vergebung. Das kann man sich auch ausdrucken, also nicht für sich, sondern wenn man das im Gespräch in der Hand hat und sagen kann, schau mal, das ist eigentlich unser Problem. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe so viel Schuld in meinem Leben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es Vergebung gibt. Das sind meistens Menschen, die in einer christlichen Umgebung, Familie aufgewachsen sind, die also von Kindesbeinen an mit diesem Glauben an Jesus, an Gnade, an Vergebung gelebt haben, davon geprägt sind und zugleich erleben, dass viel, viel Schuld in ihrem Leben war oder ist und sagen, weil ich doch so fromm aufgewachsen bin und trotzdem so viel Schuld in meinem Leben habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass mir noch einmal vergeben werden kann. Das ist ein Problem von Frommen, also frommer Umgebung, fromme Prägung. Und dann ist solch ein Modell eventuell ganz hilfreich, nämlich zu sagen, lass uns deine Schuld mal anschauen, ob man es dann tatsächlich ausspricht, was alles da war, oder einfach nur das so formulieren kann. Meine Schuld ist riesengroß. Deine Sünde ist unheilbar, heißt es einmal. Ich glaube bei Jeremia, ich habe die Stelle gerade nicht parat, aber dein Schaden, heißt es da, dein Schaden ist unheilbar. Und manche würden sagen, das ist genau mein Leben. Und das sind in der Regel nicht die, die von außen kommen, die plötzlich sagen, oh, ich habe da viel Schuld in meinem Leben, sondern die, die ein Leben lang mit dem Bewusstsein, was Schuld bedeutet, schon leben und zugleich sagen müssten, und trotzdem bin ich schuldig geworden. Und dann hilft mir dieser Vergleich, nämlich die Schuld ist riesengroß und für mich so ein bisschen immer, wie mickrig ist dein Kreuz eigentlich? Das ist so diese Gegenüberstellung und das sage ich auch so. Dein Kreuz ist ganz schön mickrig, das daneben steht und wir müssen das lernen von dem, was wir heute Morgen schon gesehen haben, dass dieses Verhältnis falsch ist. Von allem, was wir vom Kreuz, vom Blut Jesu wissen, ist das per se schon unangemessen. Und manche lassen sich breitschlagen zu sagen, naja, vielleicht. Vielleicht reicht es auch für mich. Vielleicht kann mir noch mal vergeben werden, noch einmal. Aber dann muss ich es auch hinkriegen, das anders zu machen. Wenn Jesus sagt, Petrus fragt ihn nach, wie oft soll ich vergeben? Und dann sagt Jesus ihm nicht siebenmal, wie er es dachte. Da kam sich Petrus wahrscheinlich schon toll vor, dass er sagte, siebenmal, ist das genug? Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und es gibt ja einen nachvollziehbaren Grundsatz. Wenn er tatsächlich von uns erwartet, dass wir siebenmal, siebzigmal vergeben, möglicherweise immer in derselben Sache, siebenmal, siebzigmal, dass er von uns nichts verlangt, was er selber nicht tut. Und das spiegelt sich in diesem Verhältnis aus meiner Sicht deutlich wider, nämlich das Kreuz muss größer sein, und zwar nicht so, dass es vielleicht gerade reicht, sondern mit einer großen Klarheit, es muss größer sein, deutlich größer. Und Paulus sagt das auch, die Gnade ist umso mächtiger, das Kreuz ist umso größer, es ist immer groß genug für meine Schuld. Und das hängt natürlich mit Bibelworten zusammen, zum Beispiel, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Ja, Weltsünde heißt, da kommt die ganze Masse an Schuld zusammen, auch wenn vieles noch nicht weg ist, immer noch Anklagen da sind, zu Recht Anklagen da sind, aber dass er das Lamm Gottes ist, das der Weltsünde trägt. Ich habe auch schon mal einem gesagt, der gesagt hat, ja, aber bei mir reicht's nicht. Da habe ich gesagt, du bist aber arrogant. Was bildest du da eigentlich ein? Das reicht für die Schuld der Welt, aber für dich, meinst du, reicht es nicht. Ja, manche möchten sogar in der Schuld noch was Besonderes sein, das war immer mein Eindruck, sondern sich drunter zu stellen, zu sagen, wie gut das ist, dass ich diese Vergebung haben darf. Wir haben verschiedene Formulierungen. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Oder Jesaja 53, das fiel mir deswegen mal auf, weil meine Frau mir vor Jahren mal eine kleine Karte geschenkt hat. Da hatten wir kurz vor Weihnachten Schaden an der Waschmaschine. Das passiert ja immer kurz vor Weihnachten sowas. Und wir hatten wirklich kein Geld. Entweder Waschmaschine oder Geschenke. Das war die Frage. Und da hat sie eine schöne Karte gefunden, auf der es hieß, das Geld ist ja nicht weg. Es ist nur woanders. Ja, fand ich schön, fand ich echt schön. Hat lange, ich glaube jahrelang, hing das bei uns an unserer Wand. Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. Das ist hier auch so. Für alle die, die meinen, wir würden etwas verharmlosen von der Schuld und würden sagen, ah, das ist einfach weg. Es ist ja nicht. Die Schuld ist woanders. Die Schuld, die Strafe liegt auf ihm. Und vielleicht merken wir, was das für eine Bedeutung hat, zu sagen, meine Strafe und die Strafe all der anderen ist nicht einfach aufgelöst, Teppich drüber, Schwamm drüber oder irgend sowas, sondern sie ist auf ihm. Er hat sie getragen und er kann sie tragen. Er ist der Einzige, der sie tragen kann, und er hat sie getragen. Wenn ich nach Heilsgewissheit gefragt werde, nach dem Grund für diese Klarheit, dann brauche ich dieses Bild und sage, schau mal, das gilt absolut. Dagegen kann man eigentlich aus meiner Sicht gar nichts mehr sagen. Das kann man nur staunend zur Kenntnis nehmen und sagen, was habe ich es gut, dass ich das verstehen darf. Was allerdings übrig bleibt, und das ist nicht unwichtig, ist die Erinnerung an Schuld. Und manche verwechseln Erinnerung mit schlechtem Gewissen. Dass wir dahin kommen dürfen zu sagen, ich weiß genau, wie oft und wo und wie schlimm ich schuldig geworden bin, das werde ich nie vergessen. Aber ich denke an vergebene Schuld. Das können manche nicht differenzieren, dass sie den Eindruck haben, immer wenn ich daran denke, ist die Schuld auch wieder da. Das ist sie nicht. Das ist ein falsches Verständnis des Kreuzes. Das Kreuz steht für Vergebung meiner Schuld. Es ist nicht mehr vorhanden. Und ich will noch einmal an dieses Wort erinnern, wo es hieß, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Macht heißt wirklich, ich habe jetzt eine Macht, ein Vermögen, ein Können, eine Fähigkeit, eine Gabe, dass ich Gottes Kind werden darf. Und ich bin nicht heute Kind Gottes und morgen wieder nicht. Heute Kind, morgen Knecht, überall morgen nochmal Kind und dann wieder Knecht, das gibt es nicht. Sondern ich bin entweder Knecht oder ich bin Kind. Und der Unterschied, der ist mir sehr wichtig, nämlich Knecht kann ich ein Leben lang sein und kann auch zum Kind Gottes werden, aber umgekehrt geht das nicht. Ein Kind kann die Kindschaft nicht mehr abgeben, verlieren. Verlorener Sohn, Lukas 15, ist da das Paradebeispiel, ganz tief gesunken, eigentlich alles durchgebracht, alles verloren, alles verdorben und trotzdem, du bist mein Sohn. Da geht es nicht so sehr darum, Dinge leicht zu nehmen, sondern zu verstehen, was Sohnschaft oder Kindschaft eigentlich bedeutet, nämlich, dass es eine unauflösbare Beziehung ist. Und selbst der verlorene Sohn ist immer noch ein Sohn. Und dann können wir natürlich auch umso freier formulieren, wie es Paulus in Römer 8 tut, nämlich, dass wir dann mit dieser Gewissheit, mit dieser Klarheit jeden Tag neu sagen können, ich bin kein genialer und überzeugender und vollkommener Mensch in meinem Glauben, aber dass ich irgendwann an diesen Punkt komme, wo ich auch sagen darf, und ich werde vom Geist Gottes getrieben. Da ist ein Treiben Gottes, ein Ziehen, ein Drängen, ein Wollen, was auch immer wir da sagen wollen, aber dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt und das ist ein kindlicher Geist. Und dann kommt auch das andere dazu, nämlich, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und damit haben wir eine grundsätzliche Differenzierung, die für uns im Gespräch wichtig ist, nämlich die Frage, bin ich Knecht? Heute würden wir sagen, bin ich irgendwie Angestellter auf Zeit und muss da irgendwas machen? Und selbst wenn ich vorbildlich sein sollte als Knecht, werde ich am Ende trotzdem entlassen. Das ist die Beschreibung für einen Knecht, für einen Sklaven. Ich habe keine Rechte außer dem, was vereinbart ist, nämlich mein Lohn. Und dann kann ich gehen. Bei einem Kind ist es anders. Eben das Kind, das kann auch richtig viel in Sand setzen, kaputt machen, falsch machen und bleibt trotzdem Kind und bleibt ein Erbe, ein Haupterbe, ein Miterbe, wie immer wir das nennen wollen. Und darum die nächste Frage, bin ich alter Mensch oder bin ich neuer Mensch? Bin ich Eigentum Jesu oder gehöre ich noch mir selber? Bin ich auf seinen Namen getauft? Also ich will die Taufe nicht zu hoch hängen. Mir ist auch relativ egal, ob jemand als Kind oder als Erwachsener getauft worden ist. Das ist nicht das Erste und Wichtigste. Aber dass ich sagen kann, in meinem Leben ist etwas geschehen, da ist eine Beglaubigung erfolgt. Ob das durch die Taufe so für mich wichtig geworden ist oder durch die Erkenntnis, ich bin nun auch ein Kind Gottes, durch meine Lebensübergabe, durch klare Umkehr, durch Bekenntnis. Hauptsache aber, dass ich sagen kann, in meinem Leben hat sich dieser Wechsel vollzogen und damit gehöre ich nicht mehr mir. Und das ist eine sehr rationale, sachliche Erkenntnis, ein sachlicher Vorgang, so wie wenn ich Eigentum weggebe und sage, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das verkaufe ich. Und wenn es verkauft ist, dann gehört es nicht mehr mir. Dann gehört es einem anderen. Und man kann das damit vergleichen. Eine Lebensübergabe bedeutet, die Eigentumsrechte gehören einem anderen. So, das habe ich jetzt schon eigentlich vorweggenommen. Auch 150% Leistung als Knecht reichen nicht, um Kind Gottes zu werden. Ja, da kann ich noch mehr versuchen zu erreichen und zu leisten. Es hilft trotzdem nicht. Aber als Kind bleibe ich immer ein Kind. Wenn ich einmal ein Kind geworden bin, ein Kind Gottes geworden bin, und dafür ist dieser Satz oben sehr wichtig, nämlich wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und da haben wir noch einmal den Hinweis, das Kind, Musterknabe oder verlorener Sohn, bleibt immer Kind. Und darum geht es in der Bibel nicht darum, dass wir kindlich oder kindisch sein sollen oder nochmal klein werden sollen, albern werden sollen oder kindlich naiv werden sollen im Glauben, sondern dass wir eine ganz klare Beziehung zu Jesus und zum lebendigen Gott haben. Und die ist dann eindeutig. Die lässt sich nicht mehr verändern, nicht mehr auflösen, sondern die bleibt bestehen. Das kann man jetzt vergleichen mit Waschmaschine, Auto, Hauskauf. Entscheidend ist der Vertrag. Da ist was unterschrieben worden. Da gibt es einen Eintrag im Grundbuch. Bei uns gibt es einen Eintrag im Buch des Lebens. Das sehen wir nicht, aber der Vorgang ist eindeutig. Es gibt einen Statuswechsel vom Knecht zum Kind, aber nicht zurück. Ich glaube, dass man da von der Bibel her nichts anderes sagen kann, auch nichts anderes sagen darf. Das ist eindeutig und es bleibt eindeutig. Für mich ein riesengroßer Trost, wenn ich mit Menschen spreche, die verzweifelt sind, dass ich das auch irgendwie plausibel sichtbar machen kann, dass es nicht nur eine Frage von meinem Gefühl ist, wie fühle ich mich denn heute? Oder wie gut ist mir dieser Tag heute gelungen? Und wie viele Tage habe ich schon durchgehalten, nicht mehr dieselben Fehler zu machen, sondern gehört mein Leben ihm oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und dann kommt natürlich auch die Frage dazu, muss ich das genau sagen können? Ich kann es, ich kann genau sagen, wann ich zum, ich kann es mit Uhrzeit sagen, nach dem Kalender sagen, weil das auch ein radikaler Einschnitt war und mit einem Datum auch deutlich erkennbar war. Das muss man nicht. Nicht, dass jemand denkt, man müsste das ganz genau im Kalender eintragen können. Es wäre nur nicht gut, wenn jemand sagen müsste, ich bin da so hineingewachsen und ich habe eigentlich nie irgendeine Entscheidung getroffen. Weder eine klare Entscheidung noch eine grundsätzliche Entscheidung, sondern ich habe nichts anderes gefunden. Ja, und habe einfach der Bequemlichkeit nachgegeben und bin da geblieben, wo ich war. Gottes Gnade mag da groß genug sein. Aber für mich, für meine Gewissheit, für meine Klarheit, ist es gut, wenn ich sagen kann, ich weiß zwar nicht genau wann, aber ich weiß das. Und selbst wenn manche auch nach vielen Jahren in der Gemeinde sagen, ich habe da nie eine Entscheidung getroffen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und es gibt viele, auch in gläubigen Kreisen, die sagen, ich weiß es nicht ganz sicher. Dann sage ich, was hindert dich, das heute klar zu machen? Die Jesuswoche wäre genial dafür. Was hindert uns einmal, das sozusagen zu bestätigen? Auch wenn es irgendwie schon immer so war, zu sagen, ich will es einmal klar machen, mein Leben soll ihm gehören. Das ist ganz unspektakulär, aber es gilt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann darf ich wissen, ich bin tatsächlich Gottes Kind. Vielleicht schon länger, aber jetzt weiß ich es. Das ist ein Unterschied. Zum Beispiel das Recht zum Beten. Das habe ich nicht von Natur aus. Der Vorhang ist jetzt offen durch sein Blut. Wir dürfen nun hinzutreten vor seinen Thron. Weil wir dieses Recht nun haben als Kinder Gottes. Sonst, wir können natürlich zum Himmel schreien, so viel wir wollen, wenn wir keine Kinder Gottes sind. Und können manchmal auch einen Eindruck haben, dass da irgendwas reagiert. Aber hier habe ich die Gewissheit, er hört mein Gebet. Ich darf kommen. Ob es er hört, ob alles so wird, wie ich dachte, ist die andere Frage. Ob es schon in dieser Zeit sein darf oder ob ich tatsächlich geduldig sein soll und muss, bis ich meinen Weg hier vollendet habe, aber dass ich weiß, er kennt mich, sieht mich, hört mich und hat mein Leben in seiner Hand. Das Recht, man könnte auch sagen Verheißung, gesegnet zu sein, das hat er versprochen, dass ich seinen Segen haben darf. Das Recht auf seine Verheißung, also mich darauf zu verlassen, ja, ich halte dir vor dein Wort. Das klingt ein bisschen scharf formuliert, aber offensichtlich dürfen wir das tun, dass wir manchmal sagen, Herr, weil du gesagt hast, nicht weil ich was will, sondern weil du es gesagt hast, komme ich zu dir und möchte gern dich an dein Wort erinnern. Er braucht keine Erinnerung von mir, aber dass ich das so formulieren darf, ich halte dir vor dein Wort. Ein Recht auf Schutz und Bewahrung, keine Garantie, aber dass ich eigentlich jeden Tag darauf vertraue, dass ich bewahrt bin. ich selbst, meine Familie. Dass trotzdem Dinge geschehen können, das wissen wir, aber grundsätzlich, dass wir bewahrt sind. Das Recht auf Hilfe von oben im Gebet zu erwarten, dass er tatsächlich hilft auf seine Weise, aber vor allem das Recht, Erbe und Miterbe zu sein. Es gibt verschiedene Formulierungen dafür, die wir auch gebrauchen können. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Der Zöllner Zachäus: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Die Wiedergeburt, also auch ein existenzieller Vorgang, dass wir irgendwann verstehen, ich bin tatsächlich wiedergeboren. Ich weiß es auch, weil mein Leben sich so verändert hat, dass ich das neue Leben in mir auch sehen kann, nachvollziehen kann. Das andere haben wir schon gesehen, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und noch einmal, für die, die es noch mal schriftlich brauchen, das ist nicht meine Idee gewesen, sondern das habe ich vor vielen, das muss schon bald 50 Jahre her sein, auf einer Zeitschrift entdeckt, eine Rechnung. Und auf dieser Rechnung steht alles drauf, was man so alles verbocken kann, falsch machen kann an Sünde, an Ungehorsam. Und da kann man das alles so aufzählen. Die Bibelstellen lohnt sich nochmal nachzusehen. Römer 1 zum Beispiel oder 2. Mose 20, die Gebote, die alle aufgelistet sind. 1. Mose 3, Sündenfall und solche Dinge. Die wesentlichen Dinge, das Kleingedruckte unten natürlich auch. Das kann ich jetzt selber nicht mehr lesen, was hier steht. Man kann es aber ausdrucken und dann lesbar machen. Und dann die typische Rechnungsstellung, Anzahl häufig, ungezählt, vielfach, ständig, gelegentlich, mehrfach, permanent. Dann die Bezeichnung Gotteslästerung, Übertretung, Lieblosigkeit, Habsucht, Hass, Ehebruch, Untreue, was auch immer das ist. Mit Bibelstellen belegt, ferner noch ein paar andere Dinge. Und der Preis ist immer derselbe, nämlich der Sünde Sold ist der Tod. Und so steht hinter jedem Posten Tod, der Tod, der Tod, der Tod, der Tod. Und das ist sehr realistisch. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht böse, sondern das ist das, was wir wissen. Wir sind getrennt von Gott, wir sind getrennt vom Leben und der Sünde Sold ist der Tod. Wir berechnen den vereinbarten Gesamtpreis, den Tod. Das sieht bedrohlich aus, wenn man das mal auf sein Leben bezieht und mal versucht zu sehen, was war da eigentlich alles. Aber das Entscheidende sind nicht diese vielen, vielen, vielen Posten, sondern das Entscheidende ist etwas ganz, ganz Kleines, nämlich ein Stempel. Bei jeder Rechnung, früher machte man das noch, da kam ein Stempel drauf, manchmal noch gelegentlich, auch heute. Aber dass da der Stempel draufsteht, bezahlt, sehr banal, aber sehr nüchtern und klar und eindeutig, es ist bezahlt. Mit Datum, Golgatha, mit Ort, mit Zeit, alles da. Durch wen bezahlt? Durch Jesus Christus. Und ich finde immer noch, auch als Theologe, dass man das gut anwenden kann. Das ist nicht naiv, nicht schwarz-weiß, das ist nicht kleinlich, sondern das ist das, was wir am Kreuz Jesu haben. Und deswegen ist nicht die Frage, wie groß war die Schuld, wie schlimm war es in meinem Leben, fühle ich mich frei oder nicht frei, bin ich schon gut genug oder was denken andere und sagen andere von mir, ob dann noch einer kommt, der sagt, ich habe da aber etwas gegen dich. Das gibt es ja immer. Irgendjemand hat immer was gegen einen. Und dass ich sehr, sehr klar sagen kann, du hast vollkommen recht. Du kannst mir 1000 Dinge sagen, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber du kannst mir natürlich vieles sagen, was ich alles falsch gemacht habe, nicht gut gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin, nicht wach gewesen bin, kannst du alles sagen, aber das Entscheidende ist, ob der Stempel drauf ist oder nicht. Und wenn wir das sagen können, der Stempel ist in meinem Leben aufgedrückt durch das Blut Jesu, dann haben wir das geklärt und zwar sehr, sehr eindeutig. Und wenn man das ausdruckt und jemand mitgibt, dann ist das noch leichter auch zu verstehen, wenn man noch nicht so zu Hause ist im Glauben und in der Bibel, aber das kann man verstehen. Die wesentlichen Dinge sind da beschrieben. Und für mich immer wieder wichtig, weil dieser Vorwurf regelmäßig kommt, wir machen nicht die Schuld klein. Wir relativieren nichts. So, die Schuld bleibt, was sie ist. Sie bleibt Schuld, sie bleibt groß, sie fordert den Tod. Das bleibt alles erhalten. Das Einzige, was wichtig ist, das Kreuz von Jesus ist größer. Das Lamm Gottes für die Schuld der Welt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und wenn das geklärt ist, dann kann es tatsächlich zu einer Lebensübergabe kommen, ja, die dann auch sehr klar formuliert werden kann, die wir dann mit einem Gebet abschließen. Und da haben wir dann an jedem Abend ein bestimmtes Gebet, eine Formulierung, die uns auch mitgegeben wird. Das kann diese sein, die wir in aller Ruhe, ohne Eile, ohne Hass mit einem Menschen zusammen durchgehen und dann auch ganz bewusst mit ihm beten, es ihm auch mitgeben können und sagen können, das ist heute Abend geschehen in deinem Leben. Und das wird gehört und angenommen. Es gibt verschiedene Varianten davon, die jetzt in dieser Reihe enthalten sind. Die kann man sich ausdrucken für unterschiedliche Situationen und Personen, aber dass wir nicht nur ein schönes Gebet haben für die Übergabe, sondern dass wir ein klares Gebet haben. Das ist wie ein Vertrag. Ich übergebe dir mein Leben und du nimmst mein Leben an. Das ist für mich das Wichtige bei solch einer Entscheidung. Das ist ein deutlicher Einschnitt wird. Dieses, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dass da wirklich ein Schnitt gemacht wird, eine Klarheit entsteht. Und das auch in Worten, in solchen Formulierungen enthalten ist. So, den Kaffee haben wir schon gehabt. Ich mache es auch nicht mehr zu lang, sondern will noch ein paar Dinge wieder mit einem Modell zeigen. Das Modell ist allgemein bekannt, nämlich schon seit Freud kennt man das. Ich verwende es oft in der Seelsorge, in Schulungen, nämlich um nochmal zu zeigen, dass wir vieles über uns selbst gar nicht wissen. Ja, das Eisbergmodell, wo Freud gesagt hat, nur einen kleinen Teil, nämlich ein Siebtel ungefähr, wissen wir, also geschieht bewusst, haben wir im Blick, haben wir im Bewusstsein. Und der ganze Rest ist mehr oder weniger unbewusst, unklar, das merken wir selber gar nicht, sondern so ticken wir einfach. Heute sagt man, 2% sind bewusst und 98% unbewusst. Die Zahlen sind aber nicht so wichtig, nur zu wissen, dass da die meisten Dinge aus der Tiefe kommen, unsere Impulse, unser Verhalten davon gesteuert wird und dass wir das meiste tatsächlich gar nicht wissen. Das ist das, was wir gelernt haben in der Familie, in der Umgebung. Unsere Angewohnheiten, bestimmte familiäre Muster, Kultur, Bewertungen, Verhaltensweisen, was man tut und was man nicht tut, was man darf und was man nicht darf, wie man miteinander kommuniziert, die einen reden offen und freundlich, die anderen schweigen. Schweigen ist das größte Gift in einer Familie, das man sich überhaupt vorstellen kann, weil damit alles im Unklaren bleibt. Ja, und Kinder, die in schweigenden Familien aufwachsen, die wissen nie, was eigentlich richtig oder falsch ist. Es ist ganz schwer, erlebe ich ganz häufig. Und je tiefer wir gehen, da kann man sogar noch unterteilen, das Unterbewusstsein, das Unbewusste, die Tiefe meiner Seele, das muss man sich aber nicht merken, nur wissen, dass es sehr, sehr dunkel werden kann. Der Keller unseres Lebens, unseres Herzens, der ist wirklich da unten. Und da sind Impulse drin, von denen wissen wir gar nichts. Die auch nicht jeden Tag irgendwie da auftauchen, aber die in entscheidenden Situationen uns plötzlich verleiten können zu Dingen, von denen wir sagen würden, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Mangel an Impulskontrolle. Wird man es in der Psychologie nennen, aber dass da auch in der Bibel solche Formulierungen sind, nämlich von innen, das ist Markus 7, von innen aus dem Herzen der Menschen heraus kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit. Ich glaube, dass auch Jesus davon ausgegangen ist in seinem Volk, dass sein Volk, die Einzelnen, morgens sich aufstehen und sagen, heute begehe ich Ehebruch oder Mord. Oder irgend so etwas, sondern dass da Dinge geschehen, bei denen man sofort weiß, das war der größte Mist meines Lebens. Aber es kommt aus der Tiefe. Irgendwas ist da in der Tiefe, was Menschen verleitet, mal leicht und mal auch nicht so leicht. Aber Jesus betont, es kommt von innen heraus, von innen. Und von innen, da meint er nicht aus dem Verstand, weil sich jemand so entschieden hat, sondern eben aus der Tiefe und plötzlich passiert da etwas, was man eigentlich nicht wollte. Das ist das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern, das Paulus in Römer 7 ein ganzes Kapitel lang beschreibt. In Römer 7 ist es im Urtext nur ein einziger Satz übrigens. Ein einziger Satz, den man im Deutschen fast nicht hinkriegt, weil man da 7 Sätze machen muss oder noch mehr. Ich habe die nicht gezählt, aber im Griechischen ein einziger Satz. Galater 5, offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind. Und dann kommt diese Auflistung. Und das ist der natürliche Mensch, so wie er ist. Dazu gehören auch die Symptome, die wir aus dem Spektrum der Psychologie, der Psychotherapie kennen. Sorge, Bitterkeit, Angst, Wut, Unglaube, Kleinglaube, Zwänge, Negativismus, Anfechtungen, Egozentrik, Verzweiflung, Depression, seelische Verletzungen, die den Menschen beherrschen und regieren. Tatsächlich beherrschen und regieren. Der Gerasener, da haben wir es am letzten Sonntag gesehen, mit Ketten gebunden und trotzdem nicht zu halten. Verrückt. Immer wenn ich diese Geschichte vom Gerasener lese, früher habe ich gedacht, ah, das ist so ein Sonderling, so ein ganz strammer Verlorener. Heute denke ich, ich habe jede Woche einen in meinem Büro sitzen. Mindestens einen. Gebunden und kann selber aus eigener Kraft nicht frei werden. Das ist keine Seltenheit. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch, wie er ist. Vielleicht ein bisschen extrem bei diesem Gerasener, aber das ist nicht so ungewöhnlich, wie wir vielleicht denken, sondern eher die Regel, das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern. Und dann kommt Paulus und hat geniale Formulierungen, wenn er sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da stehe ich nun drunter. Ich habe immer noch diese Tiefen in mir, immer noch manche Impulse, aber ich darf auch mit seinem Frieden rechnen, der in meinem Leben wirksam ist. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen. Vorher haben Impulse regiert, irgendwelche sonderbaren Vorgänge, die ich gar nicht im Sinn, im Blick hatte. Jetzt darf der Friede Christi regieren in meinem Herzen. Und wenn wir von Herz sprechen, dann meinen wir tatsächlich das Zentrum meiner Persönlichkeit, mein Ich, mein wahres Ich, wie immer das aussehen mag. Blackbox trifft vielleicht ein bisschen besser. Man weiß nicht genau, was da drin steckt. Manchmal sieht man ein wenig davon. Und das meiste davon, das ist das Tragische, das spielt in meinen Seminaren immer eine große Rolle, das meiste davon entsteht in den ersten 3 Lebensjahren. Das ist das Furchtbare, weil sich kein Mensch daran erinnern kann, was in den ersten 3 Lebensjahren alles passiert ist. Und deswegen auch nicht sagen kann, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin. Aber wir erleben das, wie schräg das in unserem Leben werden kann. Und es entsteht deswegen so massiv in den ersten Lebensjahren, weil ich es nicht mehr weiß und weil ich es auch nicht mehr korrigieren kann, was ich nicht weiß. Wo ich keinen Zugriff habe, da kann ich auch nichts verändern. Da kann ich nur staunend oder entsetzt davor stehen und sagen, da ist schon wieder irgendwas passiert in meinem Leben, was ich weder verstehe noch wollte und trotzdem passiert ist. Und das hängt mit der Familie zusammen. Familie ist immer ein Thema, egal ob es eine sehr unheilvolle Familie ist oder auch eine sehr fromme Familie, eine perfekte Familie. Es ist natürlich übertrieben, wenn ich sage, die Frommen sind die Schlimmsten. Damit will ich nur sagen, auch in den frommen Familien geschehen Prägungen, auch Überforderungen, auch die Neigung zu einem ungesunden Perfektionismus, dass man nie gut genug ist, weil die Familie, die Eltern, die Umgebung so gut war, so fromm war. Und jetzt kommt da einer, der sagt, ich muss auch so gut sein. Ich glaube aber, dass die meisten Eltern nie sagen würden, wir sind so genial gut, dass es nur die Außenansicht ist, was die Kinder wahrnehmen, dass die Eltern häufig so einen perfekten Eindruck machen, dass sie das als Vorgabe, als Maßstab übernehmen und daran scheitern. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für solche Prägungen, aber dass diese Prägungen sehr, sehr stark sind und manche Menschen ein halbes Leben oder länger darunter leiden, dass sie eine perfektionistische Vorstellung haben, die zwanghaft werden kann und wo man sagen kann, schau dir die Familie an. Und dann landen wir bei der Familie, nämlich vor allem bei den Erstgeborenen, weil die so stark den Eltern ausgeliefert sind. Die sind unmittelbar mit 2 Erwachsenen zusammen. Die kommen nie raus. Die haben immer nur Erwachsene um sich. Da sind auch andere Kinder, aber nicht in der Familie. Und deswegen leben die mit einem perfekten Vorbild, zwei perfekten Vorbildern und versuchen demnach zu leben. Werden perfektionistisch, hochverantwortungsbewusst oder sie scheitern dran. Das kann auch sein. Die nächsten Geschwister, die geboren werden, die kennen das Muster nicht, weil die nicht nur zwei perfekte Eltern haben, sondern die haben Geschwister und die Geschwister sind nicht perfekt. Die Geschwister sind auch fies oder gemein. Das heißt, die Geschwister lernen was ganz anderes. Die Geschwister, die Nachgeborenen, lernen sich mit fiesen Geschwistern auseinanderzusetzen. Da darf man auch mal zurückhauen oder beißen oder kneifen oder beleidigen oder manipulieren oder klauen oder irgend sowas. Die Ersten können das nicht. Die müssen perfekt sein. Und das heißt, die Ersten sind auch hilflos, haben keine Strategien. Die Nachgeborenen, die haben 1000 Strategien. Die sind auch ganz hemmungslos. Ich bin Drittgeborener, ich weiß das. Ja? Das heißt, man lernt in ein und derselben Familie vollkommen unterschiedliche Verhaltensmuster. Und niemand weiß das, wie unterschiedlich das sein kann. Und dann kommen noch verschiedene andere dazu, nämlich die, nicht nur die Eltern, sondern auch die Eltern der Eltern und die Eltern der Eltern der Eltern, die alle ihre Muster weitergegeben haben. Nicht eins zu eins, aber so als Gesamtkomplex. Da kommen möglicherweise noch Trennungsgeschichten dazu, durch verwitwete Eltern oder Großeltern oder durch Scheidungen. Da kommen noch andere Kinder dazu, andere Ehepartner. Also plötzlich hat man einen Vater, den man gar nicht kennt, den man auch nicht wollte. Trotzdem muss man mit ihm leben. Da kommen möglicherweise fremde Kinder dazu, Stiefgeschwister, die man nicht mag, die man nicht will, die man aber mögen muss, ob man will oder nicht. Dann kommt vielleicht noch ein gemeinsames Kind dazu und die Kinder, die schon da waren, die wissen nun gar nicht mehr, wohin sie gehören. Jetzt ist das eine Kind, das ein und alles, das ist das gemeinsame Kind und die anderen stehen da irgendwo rum. Das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, aber wir erleben das in Gesprächen immer wieder, dass Scheidungskinder so tiefe Schäden in sich haben, dass es fast nicht lösbar ist. Fast, weil es immer irgendwie eine Erlösung gibt und Heilung gibt. Aber es gibt ganze Buchreihen darüber, die sagen, Scheidung von Eltern ist kein Problem, das schaffen die Kinder schon. Und andere sagen, kein Kind hält das ohne Schaden aus, wenn Eltern sich scheiden lassen. Und ich kenne das auch von Kindern, die schon Mitte 20 waren, die das nicht ertragen haben. Das ist nicht leicht. Das ist aber nur ein Aspekt unter den vielen. Da kommen viele Dinge dazu, diese Halbgeschwister, diese komische, schwierige Situation. Und wenn dann noch dysfunktionale Verhaltensmuster in der Familie sind, also auch Gewalterfahrung noch eine Rolle spielen, Verachtung, Demütigung, lauter Dinge, die ein Kind an sich schon beschädigen und hier noch mehr zu Verletzungen, zu Wunden führen, dann kann man sich vorstellen, warum Paulus das so scharf formuliert, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist die Realität über unserem Leben. Und dann gibt es auch noch Gemeinden und Onkel und Tanten. Gemeinden sind auch nicht nur heilvoll. Es gibt Menschen, die haben schwer gelitten unter einer bestimmten Gemeindeprägung, Glaubensformen, Gottesbildern. Das schwingt hier alles mit. Und dann sehen wir, dass dann auch noch überall Beziehungen da sind, unterschiedliche, positive, belastende Beziehungen. Alles ist mit allem verbunden, das wird noch immer schlimmer. Das ist eine Großfamilie und alles hängt zusammen. Man sieht natürlich die Verbindung nicht, aber sie sind da. Sie sind sehr, sehr stark. Verhaltensweisen, emotionale Muster, Reaktionsmuster, Denkmuster ist alles enthalten. Kommunikationsmuster, wie man miteinander spricht, wie man mit wem spricht. Und dann kann man irgendwann verstehen, dass es nicht nur eine Großfamilie ist, sondern dass das mein Leben ist. Das prägt mein Leben, meine Persönlichkeit, mein Herz. Und dann versteht man, warum das so ein Zerriss ist im Innersten. Warum wir so kompliziert sind. Und wenn man dann noch verheiratet ist und mit noch so einer Gestalt zusammenkommt, die aber ganz andere Muster hat als meine Muster, dann prallen da manchmal Welten aufeinander, die sich miteinander verstricken und sehr, sehr schwer zu lösen sind. So, und dann haben wir so Bilder dafür. Ich will noch ein Thema anschneiden, weil das für die Seelsorge wichtig ist, nämlich dass die Frage nach okkulten Phänomenen, weil das ähnlich aussieht wie dieses Bild. Also diese Verwicklungen, diese Bindungen, die da erscheinen, die könnten manche für okkult, für dämonisch halten. Und oft muss ich beruhigen und sagen, das, was Sie da beschreiben, das hat mit Okkultismus nichts zu tun. Es gibt auch okkulte Bindungen, aber sie sind relativ selten. Und sie haben immer zu tun mit spiritistischen, dämonischen, okkulten Mustern, die man in seinem Leben irgendwann gewählt und angenommen, probiert hat, praktiziert hat. Wenn Dinge im Leben geschehen sind, dann kann es auch okkulte Muster auslösen. Aber die meisten von solchen schwierigen Dingen sind nicht okkult. Sie sind verborgen, also okkult heißt ja auch unsichtbar, in dem Sinn schon irgendwie okkult, aber nicht im Sinn von dämonisch. Aber sie haben einen dämonischen Charakter, nämlich tiefes Unheil. Und die meisten Dinge lassen sich tatsächlich lösen, wenn ich die Familie, die Geschichte anschaue und auf dieser Ebene das beschreibe und versuche, das Gelernte anzuschauen und vielleicht auch darauf hinweisen kann, was man da ändern kann. Da braucht es tatsächlich viel Seelsorge, viel Begleitung, vielleicht auch Psychotherapie. Und das kann über Jahre gehen. Die richtig schlimmen, schweren Bindungen, die brauchen lange Zeit, es sei denn, dass Gott ein Wunder tut und mit einem Schlag alles weg ist. Das gibt es auch. Ja, dass einer sofort versteht, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, wovon er sich lösen muss und lösen darf. Aber die meisten brauchen lange, um das zu durchschauen. Das sind Besessenheitsstrukturen, die schlimm sind. Und ich kenne viele, viele, viele Menschen, die darunter leiden, unter solchen Strukturen in ihrem Leben und sich selbst immer nur wundern können und dann nicht herausfinden. Egal, wie wir das bewerten, ob wir tatsächlich es mit okkulten Phänomenen zu tun haben oder mit so psychischen Bindungen, wir müssen das nicht in jedem Fall in einem Gespräch klären. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass Begegnungen mit okkulten Phänomenen immer unbedingt unter das Kreuz gehören. Das heißt, in der Seelsorge stehe auch ich unterm Kreuz Jesu. Und das heißt, ich bin unter dem Schutz Jesu. Unterm Kreuz hat der Teufel, haben Dämonen nichts zu suchen. Das ist für mich ein ganz einfaches Bild. Da will auch nichts davon hin. Da habe ich absolute Sicherheit. Und immer wenn ich da Unsicherheiten bei mir selber merke oder wenn ich etwas nicht einschätzen kann, dann gehe ich ins Gebet und mache mir bewusst und klar, ich stehe unter dem Kreuz Jesu. Da kann es sonderbare Reaktionen geben, dass da auch mal jemand irgendwie gewalttätig wird, ungehalten ist. Habe ich schon manche Dinge erlebt, aber immer wieder zu sagen, ich stehe unter seinem Schutz und darf wissen, dass ich hier eine relativ große Sicherheit habe. Ja, relativ. Eine feurige Mauer um mich habe, davon gehe ich zunächst einmal aus. Und das würde ich auch für die Gespräche empfehlen. Wenn da solche richtig überdeutlichen Phänomene sein sollten, immer bewusst werden, ich stehe unterm Kreuz Jesu. Deswegen gehört auch diese Gewissheit so dazu, gerade in der Seelsorge. Ich muss gewiss sein, wo ich stehe mit meinem Leben. Wenn ich da unsicher bin, stehe ich unter diesem Schutz oder bin ich angreifbar durch Unklarheit oder durch Schuld in meinem eigenen Leben, dass ich Raum geöffnet habe für etwas, was nicht hineingehört, aber dass ich prinzipiell immer sagen darf, ich stehe unter dem Schutz des Kreuzes, des Blutes Jesu, so hat man das früher genannt und es gilt immer noch. Ja, das zu wissen, dass da Schutz besteht. Und dann auch mit dem Betreffenden selbst ins Gebet zu gehen und das Kreuz zu gehen, zu wissen, vielleicht kann ich nicht alles lösen. Und dann aber auch zu klären, vielleicht mit einem anderen aus dem Seelsorgeteam, was ist da eigentlich geschehen in diesem Gespräch. Und das auch miteinander auszusprechen, das hilft manchmal sehr. Nicht allein zu bleiben und zu sagen, es wird schon irgendwie, sondern dann auch miteinander das ins Gebet zu bringen. Und das Schöne ist, auch da kann das geschehen, nämlich das, was wir am Anfang gesehen haben, der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der, der die Herrschaft in meinem Leben übernimmt, dass auch dieser Fluch von Generationen, das Unheil, das über Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in mein Leben hineingekommen ist, dass ich das nun sichtbar machen kann. Was hatte ich für Eltern? Was hatte ich für Großeltern? Was hat meine Eltern schon beschädigt? Und vielleicht deren Eltern? Manchmal kann man tatsächlich bis in die dritte Generation das zurückverfolgen und kann sagen, aha, da war der Zweite Weltkrieg, da sind Dinge geschehen, da waren schwere Lasten in der Familie, schwere Verluste, schweres Leid, was auch immer das war. Und dann kann man verstehen, warum die Eltern und wir selber so geworden sind. Aber dann kann man es aussprechen, dann kann man sagen, da ist mein persönliches Unheil. Und mit diesem Unheil kann ich jetzt sagen, Herr, da brauche ich deine Erlösung, da brauche ich Heilung, da brauche ich Veränderung. Dann heißt es nicht mehr, irgendwas in meinem Leben ist falsch. Ich weiß nicht was, weiß nicht warum das ist, sondern dann kann ich sehr, sehr deutlich formulieren, ich erkenne die Muster in meinem Leben und gehe damit ins Gebet und vertraue darauf, dass er damit zurechtkommen wird. Im Zentrum meiner Persönlichkeit, und das geht nach einem, glaube ich, relativ einfachen Prinzip, nämlich, dass der Heilige Geist nicht nur in meinem Verstand, also nicht nur da oben sitzt und mich klug macht und mir Durchblick schenkt, sondern dass der Heilige Geist in der Tiefe meiner Persönlichkeit ist und gerade da hineingeht, wo ich nicht hinkomme. Und Veränderung schenkt und frei macht und ordnet. Und ich sagen darf, in meinem Leben brauche ich es, dass du in mir das tust, was ich selber nicht tun kann. Was ich selber tun kann, das kann ich auch tun. Dann würde ich sagen, dann mach's doch. Aber das Problem ist, was ich nicht tun kann, nämlich in die Tiefe hineingehen und Dinge durchschauen oder ordnen, sondern zu wissen, das macht er. Wir haben Formulierungen dafür, welche der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder. Wir haben nicht einen knechtischen Geist, sondern einen kindlichen Geist und dürfen darin ganz sicher sein, dürfen wissen, dass wir volle Vergebung haben, dass es absolut gilt, dürfen wissen, dass es einen längeren Weg braucht, bis in unserem Leben etwas wirklich auch neu wird. Das hat Johannes der Täufer ja schön formuliert, nämlich er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das zeigt schon, das ist wieder mein Modell, weil ich das irgendwie einleuchtend fand, nämlich dass er wachsen muss, das geschieht ja nicht über Nacht. Heute bekehrt, morgen ist er schon komplett da, sondern das ist ein langer Prozess und dass ich abnehme, dass mein alter Mensch langsam stirbt oder verschwindet oder nachlässt in seiner Dynamik, das geschieht auch nicht über Nacht, sondern das dauert eine ganze Weile, bis das tatsächlich abnimmt. Und irgendwann habe ich hier ein schönes Kreuz, eine Überkreuzung. Und da kann man jetzt tatsächlich Freud gebrauchen mit seinem Eisbergmodell, nämlich, dass er ja gesagt hat, deutlich gemacht hat, dass es so eine Bewusstseinsschwelle gibt, nämlich diese Oberfläche vom Wasser. Und dass ich sagen kann, das ist der Schwellenwert meines Bewusstseins, wo ich etwas verstehe, wo ich etwas erkenne, wo ich auch etwas verändern kann. Aber es braucht eine ganze Weile, bis dieser Schwellenwert des Bewusstseins erreicht ist. Nämlich einmal, dass ich merke, endlich mein alter Mensch verschwindet langsam. Aber es dauert auch eine ganze Weile, bis ich sagen kann, aha, da ist der neue Mensch, der ist jetzt auch bewusst. Der ist erkennbar, der ist wirksam. Das erlebe ich. Aber diese beiden Prozesse, die so gegeneinander laufen, über Kreuz laufen, das, so meine ich, so glaube ich, ist tatsächlich ein Prozess, der manchmal über Jahre geht, aber sehr deutlich auf Wachstum angelegt ist. Dass er in meinem Leben zunimmt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das merkt man vielleicht hier, dass dieser Bereich irgendwie größer wird, stärker wird. Der Geist gewinnt Raum und dadurch ist irgendwann nicht mehr nur mein Unterbewusstsein und die Tiefen davon berührt, sondern irgendwann weiß ich es auch, dass in mir etwas Neues begonnen hat. Und dann bin ich bei Paulus, wenn er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das mit den erleuchteten Augen würde auch jetzt nochmal da hineinpassen, könnten wir noch einmal vornehmen, dass wir es sehen, dass wir es erkennen, dass wir das Untergründige, Hintergründige langsam durchschauen. Oder ganz einfach mit Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt weiß ich das, dass er in mir wirksam ist, in mir lebt. Noch immer nicht zu 100%, nach meinem Erleben, nach meinem Alltag, aber der alte Mensch nimmt ab, der neue Mensch nimmt zu. Christus lebt in mir und wirkt in mir. Oder wie es Paulus ausschreibt in Römer 7, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Ich bin jetzt frei. Auch wenn immer noch was vom Alten an mir hängt, an mir klebt und ich vielleicht bis ans Lebensende nicht alles lösen kann, aber er lebt in mir. Er ist gegenwärtig. Erste Thessalonicher 5, da schreibt Paulus, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Diese Formulierung finde ich ganz, ganz toll. Er heiligt nicht ein bisschen, sondern durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das bestimmt unsere Haltung, unsere Gewissheit, unsere Klarheit, die Komplexität ein wenig zu kennen. Wir haben ja noch gar nicht so viel von Komplexität gesehen, aber so ein bisschen Komplexität haben wir vielleicht gesehen. Und zu wissen, wo stehe ich mit meinem Leben, auch mit meinem Handeln, mit meiner Aufgabe in der Seelsorge. Und wie kann ich einen Menschen verstehen, der noch ganz am Anfang steht? Und ihm helfen, das auch zu entdecken, zu erleben, heil zu werden, neues Leben zu finden. Vielleicht noch das. 5 Brote und 2 Fische. Damit kann er richtig viel anfangen. Aus wenig macht er viel. Das Entscheidende ist nicht, wie viel habe ich, sondern habe ich angefangen. Ist da in meinem Leben etwas wirksam? Das gebe ich ihm und er macht was draus. Bis dahin. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch vielleicht 5 Minuten oder 10 für Rückfragen, Ergänzungen, Dinge, die noch geklärt werden müssten, wenn es Fragen gibt. Ja, das ist eine wichtige Frage. Grundsätzlich gilt immer, wenn etwas zu schwer wird, sollten wir nicht versuchen, um jeden Preis doch etwas zu lösen, sondern tatsächlich zu sehen, welche Art von Hilfe braucht jemand und wie können wir es weiter vermitteln. Ja, in der Regel über mich. Wir haben ja einige in der Gemeinde, die auch viel Erfahrung haben in der Seelsorge und da werden wir dann sehen, wer geht wohin, wer ist wofür gut geeignet. Es könnte auch sein, dass wir selber gar nicht viel weiterhelfen können, sondern sagen müssten, da braucht es jetzt nochmal eine andere Art von Hilfe, aber dass wir nicht versuchen, um jeden Preis Dinge zu lösen, die einfach zu kompliziert und zu schwierig sind. Ja, also da gibt es ja verschiedene, gerade was Zwangserkrankungen, Angststörungen und sowas angeht. Da kann man natürlich helfen, Traumatisierung, aber da muss man wissen, es ist immer ein sehr, sehr, sehr mühsamer und langsamer Prozess und da braucht man tatsächlich andere Hilfen. Ja, psychische Krankheiten nicht. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass psychische Krankheiten und okkulte Belastung manchmal sehr ähnlich aussehen. Das war mein Punkt eigentlich, aber dass es auch in der Gemeinde, im Gemeindeumfeld erstaunlich viele psychische Störungen gibt, die man auch ernst nehmen muss, die tatsächlich einen krankhaften Charakter haben, wo man auch nie sagen darf, von daher ist schon die Frage wichtig, wenn du richtig glauben würdest, dann wäre das nicht passiert. Und das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Das hängt mit diesen Bindungen zusammen, die man auf Anhieb gar nicht erklären kann, aber differenziert anschauen muss und dann sehen muss, was ist tatsächlich vorhanden, was für eine Störung ist da, wie funktioniert sie, woher kommt sie, wie kann man es begleiten oder auch vielleicht heilen oder muss vielleicht damit leben oder es gibt andere Wege. Aber die psychischen Störungen, gerade die klassischen Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen, die sind auch im Gemeindeumfeld sehr, sehr weit verbreitet. Ja, das wäre nochmal ein Dreitagesseminar. Na, ich würde es nicht so formulieren, sondern jede Beziehung zu Gott fängt ja irgendwie mit einem Gebet an, ja, mit einer Reaktion von mir. Und grundsätzlich gilt natürlich, jedes ernste Gebet wird er hören. Ja, es ist eher meine Unsicherheit, wenn ich immer nur dann mit meinem Gebet komme, wenn es mir ganz schlecht geht. Also Klassiker, ich habe für die Klausur nicht gelernt, jetzt bete ich schnell vorher und dann macht es schon irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen banal, wie ich es jetzt formuliere, aber solch eine Haltung, wenn der Druck zu groß wird oder die Sorge, dann bete ich. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist er so gnädig, dass er dir auch da hilft. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, du bist faul gewesen. Und das wird er nicht unbedingt ausgleichen. Aber prinzipiell hast du vollkommen recht, wenn ein Gebet auch ein Hilfeschrei ernst ist, auch einer, der noch keine Beziehung hat, darf zu ihm schreien, darf ihn anrufen, rufe mich an in der Not, ist eine der Formulierungen. Der Unterschied ist der, wenn ich Kind Gottes bin, dann habe ich ein Recht dazu. Ich darf zu jeder Stunde kommen mit allem, was da ist. Das weiß jemand in der Regel nicht, der nur in der tiefsten Not schreit, sondern dass das ganze Leben davon geprägt wird, dass alle meine Belange, alles das, was mein Leben ausmacht, immer auch im Gebet eine Rolle spielt. Und ich weiß, dass das für mein Leben etwas sehr Wichtiges ist, ein Vorrecht ist, dass ich mit allem kommen darf, bevor die Not ganz groß ist. Ja, und wenn ich immer nur aus tiefer Not bete, dann ist es nicht mehr das vertraute Gebet, sondern das ist einfach nur ein Hilfeschrei. Ist auch in Ordnung, darf ich auch sagen, dass auch ein Sünder, der zum ersten Mal im Gebet zu Gott kommt, von ihm gehört wird, kommen darf, wenn sein Gebet tatsächlich so gemeint ist. Da würde ich auch keine Einschränkung machen. Aber dieses fromme Kirchengebet, da bin ich nicht ganz sicher. Also klar, das Vaterunser, wenn man das regelmäßig betet, hat auch einen Sinn, hat einen Wert. Nur entscheidend ist meine Beziehung, die ich damit verbinde, meine Gewissheit. Ja, also auch die Frage, warum lässt Gott so vieles zu, hängt ja damit zusammen, nämlich, dass es von Anfang an unter diesem Wort steht, darum hat er sie dahingegeben. Als Menschen sind wir erstmal dahingegeben und deswegen passieren so viele Dinge in unserem Leben oder in dieser Welt, weil wir dahingegeben sind, weil wir das so wollten. Wir wollten ohne Gott sein, jetzt müssen wir ohne Gott sein. Ja, diese grundlegende Verlorenheit, wir haben den Ast abgesägt, auf dem wir saßen, da kommen wir auch nicht mehr rauf, sondern wir brauchen die Hilfe von ihm, wir brauchen das Kreuz, um diese Beziehung wiederherzustellen. Aber das Prinzip der Sünde ist immer noch da. Und das, was wir dann als Sünde bezeichnen, ist eher das Symptom von Verlorenheit, von der Sünde von Anfang an. Das ist schon richtig. Aber die meisten kommen ja mit konkreter Schuld und kommen nicht, weil sie sagen, oh, seit Adam sind wir schon verloren. Was kann ich tun? Sondern wenn es um Schuld geht, sagen sie, ich habe da einen riesengroßen Mist gebaut, bin schuldig geworden und weiß nicht, ob ich das noch lösen kann. Und das sind meistens die eher Frommen, die so kommen, die zumindest irgendwie fromm geprägt sind, dass sie merken, da ist der Anspruch Gottes, da ist meine Schuld. Obwohl ich fromm geprägt bin, gibt es so viel und dann wird es sehr konkret in den Einzelheiten. Ja, also es gibt da verschiedene Wege. Es gibt auch Modelle, also Modell klingt immer so programmatisch, aber Modelle, wie Menschen mit Gott in Verbindung kommen, auf welchen Wegen. Schöpfung zum Beispiel ist eine Frage oder auch Lobpreis, dass Menschen emotional irgendwie erreicht werden, von Liedern, von Texten erreicht werden. Da gibt es, ich glaube, 5 oder 7 verschiedene Wege. Und dann würde ich tatsächlich fragen, deswegen dieser Anknüpfungspunkt, warum bist du hier, wie kommst du hierher, was war dein Anliegen, was hast du heute gehört? Nicht um zu sagen, aha, du bist heute Abend zum ersten Mal da, wo ist die Schuld in deinem Leben? Nee, das funktioniert gar nicht. Die werden wahrscheinlich fluchtartig den Raum verlassen. Sondern tatsächlich zu fragen, ich weiß nicht, ich bin nicht der Experte für das Leben der anderen, sondern immer zu fragen, was hat sie hierher gebracht, wie kommen sie dazu, dass sie hier sind, was hat sie irgendwie beeindruckt oder interessiert. Und alles, was wir wissen müssten, kann uns nur der Betreffende sagen. Ja, und am Ende steht aber immer Jesus in der Klarheit, in der Größe, in der Herrlichkeit, in dem, was uns erwartet, über das Leben hinaus. Und Schuld ist eine Frage, ein Kernproblem. Aber ich vermute, dass es in Gemeinden immer tatsächlich das Kernproblem ist, das bei vielen ungelöst ist. Ich würde es vielleicht anders formulieren, aber es ist nicht so in einem eindeutigen Konzept zu beschreiben. Konzepte oder Modelle sind ja immer nur ein Versuch, irgendwas Geheimnisvolles zu beschreiben. Aber was du in der ersten Anmerkung gesagt hast, glaube ich auch, nämlich, dass ich sagen darf, so wie ich mein Leben geplant habe, ist es nie geworden. Und alles, was geworden ist, habe ich nicht geplant. Das bestätigt, was du gesagt hast, nämlich, er macht da in meinem Leben irgendwas, er gibt mir den Weg vor und ich staune, dass dieser Weg viel besser ist als alle meine Ideen und Pläne. Ja, und auch das ein Stück Vertrauen auslöst. Nicht, weil ich vertraut habe, sondern weil ich darin Vertrauen gelernt habe, zu sagen, er kennt mich, er weiß, was gut ist, er weiß, was er mit mir anfangen kann, wo er mich gebrauchen will und er macht das, was er will. Und darauf vertraue ich, dass ich nicht alles vorher schon wissen muss, sondern dass er es weiß. Ja, und das andere ist, Christus lebt in mir. Und deswegen kann ich da auch viel Vertrauen haben, dass ich nicht alles planen, vorbereiten muss, sondern auch im Gebet, dass ich manchmal tatsächlich nicht weiß, was soll ich denn da beten. Da kommen Leute und sagen, da liegt jemand im Sterben, soll ich beten dafür, dass er lebt oder dass er sterben darf oder kann? Da frage ich dann, was möchtest du gerne? Du darfst auch deine Wünsche vor Gott bringen und es ihm überlassen. Aber manchmal wird es dann plötzlich ganz klar, was tatsächlich der richtige Weg wäre. Und das ist für mich immer ein Ausdruck dafür, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und er wirkt in mir und er schafft Klarheit in mir, kann auch meine Gedanken verändern, kann mir Ideen geben. Ich lade ein, dass wir noch miteinander beten. Aber vielen Dank, Jesus, dass du verheißen hast, dass du dich zu denen stellst und bekennst, die deinen Namen bekennen. Und das wollen wir in dieser Jesuswoche besonders tun, deinen Namen groß machen, dass alle es sehen und hören können in Langensteinbach und Umgebung. Herr, wir möchten gern, dass dein Name noch einmal deutlich im Mittelpunkt steht und dass viele verstehen und erkennen und erfahren, wie sehr du um diese Welt und um jeden Einzelnen gerungen hast am Kreuz. Danken dir, dass wir diese Jesuswoche gestalten dürfen, dass du deine Hand darüber hältst, dass du uns miteinander segnest. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns alle miteinander bewahrst vor Angriffen von Dingen, die uns diese Tage blockieren wollen, die uns den Segen nehmen wollen und befehlen uns dir und deiner Leitung und deinem Schutz in ganz besonderer Weise an. Und wir bitten dich, dass du nun auch diese nächsten Tage segnest mit allem, was dazugehört, auch in unseren Vorbereitungen. Wir bitten dich, dass du uns leitest und segnest, wenn wir uns persönlich vorbereiten auf die Jesuswoche. Danke, dass wir mit deinem Handeln, mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst ganz persönlich. Danke, dass du mitgehst in diesen Abend, in die Nacht, in den Sonntag. Wir legen dir, uns und unsere Gemeinde und alles hin und danken dir, dass du der Herr bist, der über allem wacht und segnet. Amen.